Studieren Essa heute Abend. Wenn ihr den Zettel bei der Hand habt, schauen wir uns gleich mal den Überblick hier an. Geht es um die Rückkehr von Israel aus der Verbannung in Babylon. Diese letzten beiden Bücher, die wir studiert haben, die beiden Chronikbücher, die waren geschrieben an die Rückkehrer aus der Verbannung, die den Tempel neu aufgebaut haben, die die Stadt neu aufgebaut haben. Und wir haben noch so mal so einen Rückblick bekommen von der Königszeit, warum die Dinge passiert sind, aus der Sicht eines Priesters, des Priesters Esra, der versucht hat, diese neue Gruppe von Menschen, diese Heimkehrer zu ermutigen, Gott an die erste Stelle zu setzen und Gottes Werk zu vollenden, verfügbar zu sein für ihn. Und dieser Esra hat die beiden Chronikbücher geschrieben, hat das Buch Esra geschrieben, was wir heute studieren. Da sehen wir die Rückkehr jetzt, den geschichtlichen Ablauf von der Rückkehr und dem Bau des Tempels. Er hat dann das nächste Buch, Nehemia, geschrieben. Und dann gibt es noch das Buch Esther, das spielt nicht in Israel, sondern in Babylon, bei den Juden, die nicht zurückgekehrt sind. Das fällt auch in diese Zeitperiode. Wir wissen, dass die beiden Chronikbücher im Original ein Buch waren und wir wissen auch, dass Esra und Nehemia ursprünglich ein Buch waren. Und manche Leute glauben, dass alle vier ursprünglich zusammengehört haben. Wir sehen da eine Geschichte, die sich durchzieht. Wenn wir uns heute die Geschichte ansehen von der Rückkehr, dann ist es wichtig zu beachten, dass es drei verschiedene Zeitpunkte gab, wo verschiedene Gruppen zurückgekehrt sind. Heute schauen wir uns die erste Gruppe an und die zweite Gruppe. Die erste Gruppe ist unter Serubabel zurückgekehrt, um den Tempel wieder aufzubauen. Das war 536. Diese Jahreszahl da unten. Das sollte 536 sein, so wie es auch oben steht. Die zweite Gruppe unter Esra ist dann 78 Jahre später zurückgekehrt. Es war nur eine kleine Gruppe. Und da war das Ziel, das Volk wieder aufzubauen. Der Esra war ein Schriftgelehrter, ein Bibellehrer, er war ein Priester und dem ist es um die Erneuerung des Volkes gegangen. Und er ist mit einer Gruppe hinuntergezogen und hat auch noch weitere Ausstattungsgegenstände, wertvolle Gegenstände für den Tempel mitgebracht. Und dann 13 Jahre danach ist die dritte Gruppe gekommen unter Nehemia. Und da war der Fokus darauf, die Stadt wieder aufzubauen, die Stadtmauer von Jerusalem. Ist gut, das im Hinterkopf zu behalten. Wir haben da unten auch die Propheten. Während diesem Wiederaufbau des Tempels haben der Prophet Haggai und der Prophet Zacharia das Volk ermutigt, weiterzubauen. Später unter Nehemia kommt dann der Prophet Malachi, der letzte Prophet im Alten Testament. Ich möchte aber auch, dass wir das ganze Bild sehen. Wenn wir die Verbannung Israels sehen, wenn wir die Rückkehr Israels sehen, im Propheten Jeremia, im Kapitel 18, haben wir ein schönes Bild auf das, wie Gott mit seinem Volk wirkt. Und es ist ermutigend für uns, es ist spannend für uns, es ist gut für uns, das zu sehen. Gottes großen Plan, so die Vogelperspektive ein bisschen. Der Prophet Jeremia war der Prophet, der Israel oder Juda, in dem Fall das Südreich Juda, bis zum Ende begleitet hat. Der gesagt hat, kehrt um, und sie hatten einige Reformationen, aber sie sind nicht umgekehrt. Jeremia war der weinende Prophet, der die Zerstörung Jerusalems mit ansehen musste, der dann da gesessen ist und die Klagelieder geschrieben hat über die Zerstörung Jerusalems. Und er war auch der Prophet, der hat einen Brief geschrieben an die Verbannten später. Und hier im Kapitel 18 in Jeremia, Gott handelt oft sehr bildlich mit den Propheten und trägt ihnen Dinge auf, die sie bildlich tun sollen. Und er sagt hier zu den Propheten, mach dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und Jeremia war gehorsam und ich ging in das Haus des Töpfers hinab. Und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpferhaus Israel, spricht der Herr? Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Das war Gottes Wirken mit dem Volk, bildlich gesprochen. Gott hat das Volk befreit, aus Ägypten hat es zu einer Nation gemacht, ins verheißene Land geführt, aber das Volk hat letztendlich rebelliert. Es war ein störrisches Volk. Es ist von Gott abgefallen. Und was hat Gott gemacht? Es war so ein missratenes Gefäß. Und Gott als der Töpfer hat es zusammengedrückt, diesen Tonklumpen. Und hat das Volk Israel gezüchtigt. Das war der Sinn der Verbannung, um sie zu reinigen. Und das war vorhergesagt. Gott hatte alles unter Kontrolle. Ich möchte, dass wir das sehen, wirklich, wie Gott die Kontrolle hat und wie er das alles vorhersagt. Blätter mal in Jeremia ein Stückchen weiter nach hinten ins Kapitel 25. Gott hat sein Volk gezüchtigt in die Verbannung nach Babylon, aber Gott hat auch prophezeit, genau wann das Volk wieder zurückkehren wird. Das war alles nach seinem Zeitplan. Fangen wir an, im Vers 8 zu lesen. Im Kontext hier geht es darum, um die Souveränität Gottes, um seine Macht. Sagt ihr, darum spricht der Herr der Herrscher an, weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt. Sieh, so sende ich hin und hole alle Geschlechter des Nordens, spricht der Herr, und zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie über dieses Land kommen und über seine Bewohner und über diese Nationen ringsum. Gott ist derjenige, der Nationen benutzt, auch um sein Volk zu züchtigen. Und er sagt, und ich vollstrecke an ihnen den Bann und mache sie zum Entsetzen, zum Gezisch und zu ewigen Trümmerstätten. Und ich lasse unter ihnen verloren gehen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Geräusch der Mühlen und das Licht der Lampe. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Gott züchtigt sein Volk und sagt es voraus. Er wird diese Nation benutzen als sein Werkzeug, Babylon. 70 Jahre lang. Vers 12. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der Herr. Und am Land der Chaldäer und mache es zu einer ewigen Einöde. Und ich lasse über dieses Land alle meine Worte kommen, die ich über es geredet habe. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia über alle Nationen gesagt hat. Gott sagt, okay, nach 70 Jahren werde ich auch Babylon richten, dafür, dass sie mit mir nachfolgen. Wegen ihren Untaten, die sie getan haben, wegen ihrer Schulden. Und das zu der Zeit, wo diese Prophetie gesprochen wurde, war das ziemlich unwahrscheinlich. Das war die Weltmacht damals. Und Gott sagt durch den Propheten Jeremia 70 Jahre und es ist vorbei mit euch. Und genau das ist eingetroffen in der Geschichte. Das Medo-Persische Reich hat das Babylonische Reich erobert. Es hatte nur 70 Jahre Bestand unter Nabopolassar und dann seinem Sohn Nebukadnezar war Babylon die Weltmacht damals im Nahen Osten. Und Gott schreibt auch an sein Volk, das in der Verbannung ist, im Kapitel 29. Wir haben die Verse schon letztes Mal gelesen, aber die sind zu schön und zu gut, um sie nicht nochmal zu lesen. Gott schreibt seinem Volk einen Brief durch den Propheten Jeremia, das Volk, das in der Verbannung ist. Er sagt zu ihnen hier im Vers 10, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören und suchte mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragte mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. So Gottes Absicht. Gottes Absicht durch die Verbannung, es war eine Züchtigung. Gott wollte sein Volk nicht zerstören. Der Töpfer hat den klumpen Ton nicht genommen und ihm am Boden geschmissen und drauf rumgetrampelt. Wollte es nicht zerstören, sondern was Gott machen wollte, er wollte ein neues Gefäß formen. Aus diesem alten, aus dem missratenen Gefäß zusammengedrückt und was Neues geformt. Und das sind Gottes Pläne für uns. Gott hat gute Pläne für uns. Und manchmal tut dieser Prozess des Formens, der tut weh. Gott benutzt verschiedene Umstände, Schwierigkeiten meistens, vielleicht schwierige Personen in unserem Leben, Schicksalsschläge, um uns zu formen. Und die Geschichte Israels ist wirklich eine Offenbarung von seiner Treue und von seiner Barmherzigkeit. Das Volk Israel hat versagt, aber Gott hat es gezüchtigt, aber nicht zerstört. Gott gibt nicht auf, wenn wir versagen. Gott lässt uns nicht fallen. Er gibt uns eine neue Chance. Eins der besten Beispiele ist der Prophet Jona im Alten Testament. Das war der Prophet, der seine Berufung nicht erfüllen wollte. Gott hat gesagt, geh nach Ninive, und er hat das Schiff in die entgegengesetzte Richtung genommen. Er war rebellisch, der Jona. Er wollte Gott nicht nachfolgen. Und Geschichte mit dem Fisch, Gott hat ihn an den Ort gebracht, wo er sein sollte. Und dann heißt es, das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Jona. Ein wunderbarer Vers. Gott gibt uns nicht auf, er gibt Jona eine zweite Chance, obwohl er total von ihm weggelaufen ist. Und so ist unser Gott. Er hat gute Pläne für uns, er formt uns. Wenn wir versagen, er gibt uns eine zweite Chance. Und er möchte uns formen in sein Bild, in sein Ebenbild. Er will mich zu dem machen, so wie er mich haben will. Im Epheserbrief, im Kapitel 2, im Vers 10 lesen wir, dass wir sein Gebilde sind. In Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott sagt, wir sind sein Gebilde. Das griechische Wort dort ist das Wort Poema. Oder das englische Wort Poem, Gedicht, herkommt. Wörtlich heißt das Wort Kunstwerk. Wir sind sein Kunstwerk. Und Gott ist am Formen in unserem Leben. Wir sind ein Kunstwerk, an dem er arbeitet. Und wenn er manchmal ein bisschen rumdrückt, wenn er manchmal formt, dann ist es gut. Es ist okay. Er tut es nicht, um uns zu zerstören, er tut es, um was Schöneres draus zu machen. Um uns Jesus ähnlich zu machen, uns zu dem zu machen, wie er uns haben will. Und deswegen brauchen wir keine Angst haben, wenn wir in so Schwierigkeiten drinnen sind, wenn Gott an uns arbeitet. Weil es ist gut. Er meint es gut mit uns. Er hat Zukunft und er hat Hoffnung, er hat gute Pläne. Und wenn du in so einer Situation bist, dann entspann dich. Ruhe da drin. Und vertraue ihm, halt an ihm fest. Während dieser 70 Jahre der Gefangenschaft, des Exils, ist das Babylonische Reich vom Medo-Persischen Reich erobert worden und als Weltmacht abgelöst worden. Einer der erstaunlichen Eroberer in der Geschichte war Kyrus der Große, der König der Perser und der Meder. Er hat nur in 12 kurzen Jahren mit einem eigentlich sehr kleinen Volk ganzen Osten erobert. Drei Weltreiche, drei Großmächte überrannt und eingenommen. Und Gott verwendet diesen Kyrus. Schlagen wir jetzt auf Esra, Kapitel 1. Vers 1. Und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich seinen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyrus, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und Gott hatte das prophezeit, dass er das tun würde. Nun hat er mir selbst den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, der ein Jude ist, ein Haus zu bauen. Wo hat Gott ihm den Auftrag gegeben? Wir haben schon gesehen, Gott hat prophezeit. 70 Jahre in der Verbannung und dann führe ich mein Volk zurück. Aber Gott hat eine der erstaunlichsten Prophetien. Gott hat persönlich über den Kyros geweissagt, noch bevor die überhaupt eine Weltmacht waren. 200 Jahre vorher, durch den Propheten Jesaja, in Jesaja Kapitel 44. Es ist urspannend, wenn wir das sehen. Auch im Kontext von dieser Bibelstelle geht es um die Souveränität Gottes. Und in Vers 24 sagt er, so spricht der Herr, dein Erlöser, und der dich von Mutterleib an gebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die Wahrsager zu Namen macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht, der das Wort seines Knechtes aufrichtet und den Plan seiner Boten ausführt, der von Jerusalem sagt, es soll bewohnt werden und von den Städten Judas, sie sollen aufgebaut werden. Und seine Trümmerstätten werde ich wieder aufrichten, der zur Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme will ich austrocknen. Der von Kyros spricht, mein Hirt, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Vers 5, ich bin der Herr und sonst keiner, außer mir gibt es keinen Gott. Vers 13, ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und alle seine Wege ebne ich. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten freilassen, nicht für einen Kaufpreis und nicht für ein Geschenk, spricht der Herr der Herrscher. Erstaunlich, 150 Jahre. Bevor der Kyros überhaupt gelebt hat. Die Assyrer waren damals die Weltmacht, noch als Jesaja diese Prophetie gesprochen hat. Und die Meder und die Perser waren unterdrückt von den Assyrern. Und dann ist erst Babylon gekommen als Weltmacht und dann die Meder und die Perser. Und Gott hat ihn bei Namen genannt. Wir wissen, bei den Verbannten in Babylon war Daniel. Er hat es zu einem hohen Hofbeamten geschafft, unter den Babyloniern und dann später auch unter den Persern. Und in Daniel 9 lesen wir, dass auch Daniel diese Prophetie kannte von Jeremia, wo er gesagt hat, nach 70 Jahren kann mein Volk nach Hause gehen, bringe sie zurück. Und auch Daniel hat gebetet, dass der Herr diese Prophetie einhält. Und der war am Hof. Und vielleicht hat er Prophet Daniel, wir wissen es nicht, vielleicht hat der dem Kyros diese Prophetie gezeigt, in Jesaja. Und hat ihm gezeigt, hey, das ist, was Gott über dich sagt, hier 150 Jahre vorher. Ruf dich bei deinem Namen. Er sagt dir, dass du an die Macht kommen wirst, er sagt dir, dass du alle diese Reiche erobern wirst, das war alles vorhergesagt. Unter anderem auch in Daniel, in diesem Bild von den Weltreichen. Du bist sein Werkzeug, sagt er. Und 150 Jahre vorher nennt er deinen Namen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn der Kyros das gelesen hat, dass der beeindruckt war. Und wenn wir diese Verse hier in Esra im ersten Kapitel lesen, da spüren wir, dass der Kyros eine Ehrfurcht vor Gott hatte. Dass er sagt, ja, Gott hat mich berufen. Der Herr, der Gott des Himmels, alle Königreiche der Erde hat er mir gegeben. Und nun hat er mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Und Kyros reagiert auf diese Prophetie, die Gott über ihm ausgesprochen haben. Und er sagt im Vers 3, wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeder, der übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen, mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den Freiwilligengaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Er lässt diesen Befehl, den Tempel wieder aufzubauen, Gott in Jerusalem ein Haus zu bauen. 70 Jahre der Verbannung, wie der Jeremia das prophezeit hat. Die Frage ist jetzt, wie lang, von wann bis wann sind die 70 Jahre gegangen? Wenn ihr euch erinnert, wir hatten drei Wegführungen nach Babylonien und wir haben auch drei Rückführungen wieder zurück nach Israel. Ich glaube, dass diese 70 Jahre begonnen haben bei der ersten Wegführung unter König Joachim. Das war 606 vor Christus. Das war der König, der nur sehr kurz regiert hat, nur 3 Monate, und dann nach Babylon verschleppt worden ist. Und mit ihm ist auch dieser Daniel, der Prophet Daniel, verschleppt worden. Und von da haben die 70 Jahre angefangen und bis zu diesem Erlass von Kyros, den wir hier lesen, der war im Jahr 636. Das sind 70 Jahre. Erlass, den Tempel wieder aufzubauen. Es ist auch interessant, dass also die letzten Weggeführten, bei dieser ersten Gruppe unter Joachim waren nur einige wenige, die weggeführt worden sind. Die große Wegführung war am Schluss, nachdem Jerusalem zerstört worden ist und der Tempel und das Volk gefangen weggeführt hat. Und diese letzten Weggeführten waren eigentlich nur um die 50 Jahre in der Verbannung. Das erklärt auch, dass wir später lesen, dass doch einige von denen zurückgekommen sind, die noch den alten Tempel gekannt haben. Weil sie eben nicht die ganzen 70 Jahre dort waren, sonst wären wahrscheinlich schon viele verstorben gewesen. Es ist schön, dieses große Bild zu sehen, wie Gott alles prophezeit, wie Gott alles in der Hand hält, wie Gott souverän ist. Und wir können uns daran erinnern, unser Gott ist ein souveräner Gott. Er ist ein Gott, der auf dem Thron sitzt. Er hat die Kontrolle und er benutzt diese Weltmächte so wie Marionetten. Wir mögen glauben, ha, ich bin der Herrscher der Welt. In Wirklichkeit, Gott hat die Kontrolle. Und er benutzt sogar diese heidnischen Könige. Gott ist souverän. Aber nicht unbedingt so, wie wir Menschen uns das manchmal vorstellen. Die Religion von Mohammed zum Beispiel, Islam, die glauben auch, dass Gott souverän ist. Aber Gott ist souverän in dem, okay, Gott bestimmt das Schicksal und Gott gibt dir eine Chance und wenn du deine Chance vermasselt, dann deine Chance vorbei, dann wirst du vernichtet, dann wirst du ausgelöscht. Ja, du kriegst eine Chance, aber wenn du sie nicht nutzt, wenn du es missbaust, dann wirst du bestraft, dann kommt das Verderben. Souveräne Gott. Aber der wahre Gott ist nicht so. Und das ist eine wunderbare Offenbarung. Es ist schön, wir kriegen hier in der Geschichte Israels ein Bild. Wir sehen Gottes Handeln. Das Neue Testament sagt uns, all diese Dinge sind für uns aufgeschrieben, damit wir davon lernen können. Und wir lernen hier über Gottes Charakter, wir lernen hier Gott zu verstehen. Ja, unser Gott ist souverän, unser Gott ist allmächtig und preis dem Herrn dafür. Sonst wäre er nicht Gott. Er ist souverän, er ist allmächtig, aber er liebt uns. Und er ist treu und er hat gute Pläne für uns. Ja, der erste Johannesbrief sagt uns, er ist treu sogar, wenn wir untreu sind. Und er ist ein Gott, der uns eine zweite Chance gibt. Und eine dritte, solange nur unser Herz nach ihm ist. Und er hilft uns auf und trägt uns und er ist gnädig. Und ein wunderbarer Gott, der ist allmächtig, er ist souverän, aber er liebt uns. Und er hat eine Hoffnung und eine Zukunft und gute Pläne mit uns. Er meint es gut mit uns. Und wenn wir das wirklich verstehen, dann können wir ruhen darin. Gott ist allmächtig und meint es gut mit mir. Er sitzt auf dem Thron und er liebt mich. Wenn wir das wirklich verstehen, dann werden wir eine Sicherheit haben in unserem Leben. Dann werden wir keine Angst mehr haben. Wir werden sicher sein in ihm. Wir werden ihm so viel mehr vertrauen. Wir werden ihm so viel mehr lieben. Wie der Paulus gesagt hat, im Römerbrief im 8. Kapitel. Er hat gesagt, wenn Gott mit uns ist, dann wer gegen uns? Ja, der souveräne, der allmächtige Gott Er liebt mich und er meint es gut mit mir. Hier, wenn er mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Das ist eine wunderbare Wahrheit. Lies mal weiter in Vers 5. Der Erlass des Königs Kyros, der reagiert auf Gottes Prophetie über ihn. Und hier im Vers 5 reagieren Israeliten, Juden auf diesen Erlass, auch auf diese Verheißung Gottes. Da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Sie haben reagiert. Das Traurige ist, dass nur ein kleiner Teil von den verschleppten Juden reagiert hat. Nur etwa 1 bis 2%. Etwa 50.000 sind zurückgekehrt. Hier bei dieser ersten Rückkehr unter Serubabel. Von einem Volk von etwa 2 bis 3 Millionen. Und das sind etwa 1 bis 2%. 50.000, das ist ungefähr 50.000 bei dieser ersten Rückführung unter Serubabel. Serubabel war der Urenkel von König Jojachin, der von Nebukadnezar nach Babel verschleppt worden ist. Also der Serubabel war ein Nachkomme der königlichen Linie, ein Nachkomme Davids. Und damit auch ein Vorfahre von Jesus, vom Messias. Gott geht hier Schritt für Schritt Jesus entgegen. Und was wir hier jetzt sehen, die Vorfahren Jesus sind jetzt wieder zurück im verheißenen Land. Wie Gott es vorhergesagt hat. Und es ist traurig, nur 1-2%, ein kleiner Teil des verschleppten Volkes reagiert auf diese Verheißung Gottes. Und ich glaube, es gibt Gründe dafür. Es gab eine ganz neue Generation, die in der Verbannung geboren wurden während 70 Jahren, die hatten sicher nicht mehr so eine Identifikation, so eine Entfremdung gespürt von ihrer Heimat, vom Tempel, von Jerusalem, wie die alte Generation. Wir wissen auch, dass einige Juden wohlhabend geworden sind und Besitz angehäuft haben, Reichtümer angehäuft haben. Wir sehen das, wenn wir Esther lesen. Esther spielt während dieser Zeit in Babylonien. Sie haben Wohlstand erreicht und sind zurückgeblieben. Die waren nicht gewillt, diese Dinge aufzugeben. All diese Prophetien, all diese Verheißungen, nur 1 bis 2%. Das ist traurig. Wie ist es in unserem Leben? Wir haben diese ganzen Verheißungen Gottes. Wir haben die Verheißung, dass Jesus wiederkommt. Erwarten wir ihn, reagieren wir darauf. Wir haben diesen Aufruf, wir haben diesen Ruf, dass Gott uns ruft, alles für ihn zu geben und seine Werkzeuge zu sein. Wir haben persönliche Berufungen, die Gott uns geschenkt hat. Reagieren wir drauf? Oder sind wir abgestumpft durch irgendwas? Hält uns irgendwas zurück? Sind wir ängstlich oder bequem, danach zu folgen? Seinem Ruf in unserem Leben. Gott hat sich nicht geändert. Gott will noch immer wunderbare Dinge tun, wie er diesen Israeliten gesagt hat. Ich habe Zukunft, ich habe Hoffnung, ich habe gute Pläne für euch. Und wir wollen das nicht versäumen. Wir wollen nicht zurückbleiben, uns nicht zurückhalten lassen von dem, was Gott durch uns tun will, was Gott für uns hat. Das Wunderbare hier ist, Gott nimmt diesen kleinen Überrest, diese kleine Gruppe von Menschen und baut eine neue Nation, macht was Neues. Er hat dieses alte Gefäß genommen, das Missratene, hat es neu geformt und der Töpfer formt jetzt was Neues, eine neue Nation aus diesem Überrest. Und das ist ein Wunder. Das ist in der Geschichte einzigartig, dass ein Volk, was zerstreut worden ist, verbannt war, aus ihrem Land weg war, 70 Jahre lang, und dann kommt es wieder zurück in das Land und hat die Kultur bewahrt. Und Gott hat das nicht nur einmal gemacht mit Israel, sondern zweimal. Das zweite Mal ist noch erstaunlicher. Nachdem die Römer 70 nach Christus den Tempel zerstört haben und nach dieser jüdischen Revolte sind die Juden zerstreut worden in die ganze Welt. Und erst 1948 hat Gott sie wieder zurückgeführt. Sie sind wieder zurückgekommen und eine Nation geworden. 1900 Jahre, das ist ein Wunder, das ist einzigartig in der Weltgeschichte. Aber Gott hat es verheißen. Gott tut Wunder. Ich möchte auch, dass wir sehen, dass alle Stämme zurückgekehrt sind. Also, wir wissen, das Südreich war vor allem Juda und Benjamin, die nach Babylonien verschleppt sind. Und wahrscheinlich war ein Großteil von den Rückkehrern Juden und aus Benjamin. Aber wir haben auch letzte Woche, was letzte Woche, vor 2 Wochen, gelernt in der zweiten Chronik, ich glaube Kapitel 11, dass von allen Stämmen, auch vom Nordreich, von Israel, die, die Gott gefürchtet haben, zu Beginn hinuntergezogen sind in das Südreich, um Gott anzubeten im Tempel. Und so waren bei den verschleppten Israeliten aus allen Stämmen dabei. Und wenn wir hier die Opfer und das Ganze lesen, sehen wir, dass alle Stämme da waren. Sie sind diese Rückkehrer, dieser kleine Überrest ist nicht aufgegangen in den östlichen Nationen wie der Rest, der nicht zurückgekehrt ist, der nicht reagiert hat. Gott nimmt diese Gruppe von Menschen und macht was Neues. Gebraucht sie. Und bringt sie zurück in das verheißene Land. Kapitel 3, Vers 1. Und als der 7. Monat herankam, dass die Söhne Israel in den Städten wohnten, da versammelten sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Josadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Es war richtig, sie hatten eine gute Leiterschaft hier. Der Leiter waren der Serubabel und der Priester Jeschua. Sie haben nicht begonnen mit dem Tempel oder mit Gebäuden. Das erste, was sie gebaut haben, war der Altar. Das war das Zentrum. Und das war gut, das war richtig. Wovon spricht der Altar? Altar spricht von Opfer. Altar spricht vom Kreuz. Das ist das Zentrum. Da beginnen wir. Nicht bei Äußerlichkeiten oder bei Fassaden, die wir hochziehen, sondern das Zentrum in unserem Leben ist das Werk Jesu und das, was er für uns getan hat. Und das Opfer spricht auch davon, dass wir ihm unser Leben opfern. Römerbrief, Kapitel 12, sollen unseren Leib uns selbst als lebendiges Opfer darbringen. Was ist das Zentrum unseres Lebens? Das dürfen wir nicht vergessen, davon dürfen wir nicht abweichen, ist Jesus. Das, was er für uns getan hat und unsere Hingabe an ihn. Und dann bauen sie den Tempel hier, nachdem sie den Altar gebaut haben. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir lassen uns von ihm formen, wir lassen uns von ihm gebrauchen. Bildlich gesprochen, denke ich, spricht das von unserem Dienst, von unserem Zeugnis. Aber zuerst kommt das Wesentliche, das Zentrum, das Jesus ist im Zentrum. Und er verändert uns und er macht uns zu einem Zeugnis und baut uns auf zu einem heiligen Tempel. Vers 8 hier im Kapitel 3. Und im 2. Jahr nach ihrer Ankunft im Haus Gottes in Jerusalem, im 2. Monat begannen Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und ihre übrigen Brüder, die Priester und die Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren. Und sie ließen die Leviten von 20 Jahren und darüber antreten, dass sie Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn führten. Da traten Jeschua, seine Söhne und seine Brüder Kadmiel und seine Söhne, die Söhne Judas, wie ein Mann an, um Aufsicht zu führen über die, welche die Arbeit am Haus Gottes taten. Dazu die Söhne Henadads, ihre Söhne und ihre Brüder, die Leviten. So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Dabei ließ man die Priester in ihrer Amtskleidung antreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs mit Zimbeln, den Herrn zu loben, nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. David hat diese Lobpreisteams eingesetzt. Und sie stimmten einen Wechselgesang an mit Lob und Preis dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn, wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Sie feiern jetzt die Grundsteinlegung. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte mit lauter Stimme. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, so dass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte, denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, so dass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. War ein riesiges Fest, aber die alte Generation, die noch den alten Tempel gesehen hat, die haben geweint. Dieser Tempel, den sie hier gebaut haben, der war mickrig gegen den Tempel, den Salomo gebaut hat. Tempel Salomos war herrlich in seiner Ausstattung, in allem. Und sie haben geweint. Aber trotzdem haben alle gefeiert, weil Gott sie zurückgebracht hat und sie waren dabei, einen neuen Tempel aufzubauen. Gott baut uns seinen Tempel. Er will uns zu einem Zeugnis machen. Er will uns verwenden, dass wir ihm dienen. Und was passiert als nächstes? Wenn wir dem Herrn dienen, wenn wir sein Reich bauen, wenn wir für ihn leben, wenn wir in diesen geistlichen Kampf vorangehen, dann werden wir gefährlich für den Feind. Und was passiert? Er wird uns angreifen. Das ist das nächste, was hier passiert. Kapitel 4. Als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, da traten sie zu Zerubabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher heraufgeführt hat. Da sagten Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, ihr habt nichts mit uns zu tun, bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie es unser König Kyros, der König von Persien, befohlen hat. Erste Strategie des Feindes. Sie wollen sich anschließen. Sagen, hey, wir wollen mit euch bauen. Kompromisse. Wollen Sie zu Kompromissen mit dem Feind, zu Kompromissen mit der Welt, könnten wir sagen, bewegen. Und sie haben das abgelehnt. Und dann kommen Leute zu uns und sagen, hey, seid nicht so radikal für Jesus. Ich meine, man muss ein bisschen Kompromisse eingehen. Jesus ist gut und schön, aber lass uns gemeinsam bauen. Lass uns gemeinsam gehen. Seid nicht ganz so radikal. Aber die Bibel lehrt uns, 2. Korintherbrief, dass wir keine Verbindung eingehen sollen mit Ungläubigen, die unser Leben beeinflussen oder bestimmen können, die uns zu Kompromissen verleiten. Das heißt nicht, dass wir keine Freunde haben sollen. Das heißt es nicht, aber wir sollen uns nicht in Bindungen einlassen, die unser Leben bestimmen, mit diesen Ungläubigen. Und das gilt ganz sicher für die Ehe. Wir sollen keinen Nichtchristen heiraten. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, such dir nicht mal einen Freund oder eine Freundin, die kein Christ ist. Eines kannst du dir sicher sein, der Partner, den der Herr für dich hat, das wird jemand sein, der Jesus liebt. Und das Prinzip mag aber auch für Geschäftsbeziehungen gelten. Zum Beispiel, wenn da keine Übereinstimmung ist, dass wir den Herrn ehren wollen mit unserem Unternehmen. Wenn da keine Übereinstimmung ist, dass wir keine faulen, krummen Dinge drehen wollen. Ich denke, auch da muss man vorsichtig sein. Das Prinzip im 2. Korintherbrief im Kapitel 6 ist, Herr sagt, geht nicht unter fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Das Joch waren wo die zwei Ochsen, die gemeinsam gezogen haben, die sich gemeinsam beeinflusst haben, die gemeinsam geleitet haben. Er sagt, in welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Weiter unten sagt er dann, welcher Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen. Und dann sagt er weiter unten, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Also dieses Prinzip. Wollten sich anschließen. Sagt, hey, lass uns doch gemeinsam bauen. Und sie haben das abgelehnt, die Leiter. Die haben gut aufgepasst. sind nicht reingefallen auf diesen Angriff des Feindes, sie zu Kompromissen zu verleiten. Und was passiert? Die zweite Strategie ist der Angriff von außen. Und die hat funktioniert, beim ersten Mal zumindest. Vers 4. Da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff und streckte sie vom Bauern ab. Und sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen. Und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien, und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Im nächsten Verse lesen wir, wie sie eine Anklageschrift geschrieben haben an den König. Ein König Ahasveros. Und der König hat gesagt, gebiete den Juden Einhalt, dass sie nicht weiterbauen dürfen. Und Kapitel 4, Vers 23 lesen wir da weiter, wo dieser Brief, dieser Befehl des Königs zurückkam, als dann die Abschrift des Briefes des Königs Artasasta vor Rehum und dem Schreiber Shimshai und ihren Gefährten gelesen worden war, gingen sie in Eile nach Jerusalem. Das waren diese Verwalter in diesem Gebiet dort. Gingen sie in Eile nach Jerusalem zu den Juden und geboten ihnen mit Waffengewalt Einhalt. Damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt. Und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Ich habe auf dem einen Zettel hinten noch die Liste von den Königen von den Persischen. Könnt euch das mal in Ruhe angucken. Fünfzehn Jahre lang ist der Baumtempel stillgestanden, ist nicht weitergebaut worden. Sie haben sich einschüchtern lassen, sie haben sich abhalten lassen von den Feinden. Ich glaube nicht, dass sie es machen hätten müssen. Gott hätte sie beschützt. Und während dieser Zeit sendet Gott die Propheten. Wir haben schon gesagt, die beiden Propheten Haggai und Zacharia. Kapitel 5, Vers 1. Und der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, oder Idos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israel, der über ihnen war. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Also die beiden Propheten Haggai und Zacharia sind aufgestanden und haben das Volk ermutigt. Haben gesagt, hey, baut weiter an dem Haus des Herrn. Seid gehorsam, vollendet es. Die haben an ihren eigenen Häusern gebaut in der Zwischenzeit. Und sie haben gesagt, nein, lasst uns das Werk des Herrn, den Tempel des Herrn an die erste Stelle zu setzen. Lasst euch nicht abhalten, das Haus zu bauen. Baut weiter. Wir müssen einfach im Gehorsam weitermachen. Und es hat gewirkt. Der Serubabel im Vers 2 lesen wir und der Jeschua, die fingen an, das Haus Gottes zu bauen und mit ihnen waren die Propheten, die sie unterstützt haben und ermutigt hatten. Diesmal waren sie einfach gehorsam, haben Gott gehorcht, ohne Rücksicht auf den Feind. Das ist das Prinzip, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Haben die Apostel gesagt zu den Pharisäern und zu dem Hohen Rat, wo sie gesagt haben, wir dürfen nicht über Jesus sprechen. Er sagt, na, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie haben sich nicht stoppen lassen. Und ich mag das, Gott hat sie beschützt. Lesen wir weiter im Vers 3. Zur selben Zeit kamen Tatinai, der Verwalter jenseits des Stromes, und Sheta Bosnai und ihre Gefährten zu ihnen und sagten so zu ihnen, wer hat euch den Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Darauf sagen sie zu ihnen, was sind die Namen der Männer, die diesen Bau ausführen? So wie in Russland, wo der KGB kommt und die Namen der Pastoren ausforscht. Oder in China passiert das. Vers 5, aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, dass man ihnen nicht Einhalt gebot, bis ein Bericht an Darius gelangte und man dann einen Brief darüber zurückschickte. Schicken jetzt an den König Darius, sagen, forsch du nach, ob es stimmt, dass die Juden dieses Haus bauen dürfen. Und er forscht nach und findet diesen Befehl des Königs Kyros. Und ich mag das im Kapitel 6. Ein Brief kommt zurück Und der König schreibt an seinen Verwalter, an den Tatanai im Vers 6. Nun denn, Tatanai, Verwalter jenseits des Stromes, Sheta, Bosnai und eure Gefährten, die persischen Beamten der Provinz jenseits des Stromes, haltet euch fern von dort. Lasst für die Arbeit an diesem Haus Gottes dem Verwalter der Juden und den Ältesten der Juden freie Hand. Sie sollen dieses Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Und von mir wird Befehl dafür gegeben, wie ihr mit diesen Ältesten der Juden verfahren sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. So sollen die Güter des Königs aus der Steuer der Provinz jenseits des Stromes diesen Männern die Ausgaben pünktlich bezahlt werden, um sie nicht aufzuhalten. Und was nötig ist, Jungstiere, Widder und Lämmer zu Brandopfern für den Gott des Himmels, dazu Weizen, Salz, Wein, Öl, das sollen ihnen nach dem Geheiß der Priester, die in Jerusalem sind, Tag für Tag ohne Nachlässigkeit gegeben werden, damit sie dem Gott des Himmels Räucherwerk darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Ich mag das. Gott verwendet die Feinde für sein Werk. Wollen Böses tun? Gott sagt, hey, ihr müsst sie unterstützen. Der König sagt dem Verwalter, ihr müsst sie unterstützen. Alles zur Verfügung stellen, was sie brauchen für das Werk Gottes. Das ist, was Gott heute noch macht mit dem Feind. Feind meint es schlecht für uns. Feind will uns zerstören. Aber wisst ihr was? Gott dreht es um. Gott sagt, er wird alle Dinge zum Guten verwenden in unserem Leben, wenn wir ihn lieben. Gott verwendet das Werk des Feindes. Wir müssen uns nicht einschüchtern lassen. Wir können weiterbauen, wir können weiter vorangehen. Land einnehmen, Reich Gottes bauen. Vers 14 in Kapitel 6. So bauten die Ältesten der Juden und sie kamen gut voran. Gemäß der Weissagung Haggais, des Propheten und Zacharias, des Sohnes Idos. Und sie bauten und vollendeten das Gebäude nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und Darius und Artasaster, des Königs von Persien. Gott hat diese drei heidnischen persischen Könige verwendet, um seinen Plan zu vollbringen. Tempel ist fertig gebaut. 20 Jahre haben sie gebaut an dem Tempel, mit Unterbrechungen, wie wir gesehen haben. Und am Ende vom Kapitel 6 endet der erste Teil dieses Buches. Der erste Teil von Esra ist die Rückführung aus der Gefangenschaft zurück ins verheißene Land und der Bau des Tempels. Das war unter der Leiterschaft von Zerubabel und dem Priester Jeschua. Der zweite Teil des Buches, Kapitel 7 bis zum Ende, handelt jetzt von der zweiten Rückführung unter Esra. Zwischen Kapitel 6 und Kapitel 7 ist eine Zeitspanne von 58 Jahren dazwischen. In diese Zeit fällt das Buch Esther zurück in Babylonien bei den Juden, die nicht mit zurückgekehrt sind ins verheißene Land. Und 58 Jahre später führt der Priester Esra eine kleine Gruppe von Babel zurück nach Jerusalem. 78 Jahre nach Zerubabel, nach dem ersten Rückzug. Und diese zweite Gruppe war eine kleinere Gruppe, etwa 2000 Männer. Also vielleicht insgesamt mit Familie um die 5000 Leute. War nur eine kleine Gruppe. Der Esra war ein Priester, das heißt, er war ein Nachkomme von Aaron. Und er war ein Schriftgelehrter, ein Experte in der Schrift. Und er war der Vorläufer der Schriftgelehrten, die wir im Neuen Testament sehen. Er war ein Bibellehrer, auf gut Deutsch. Und er bringt auch wertvolle Geräte, Ausstattung für den Tempel mit. Und seine Vision war, das Volk zuzurüsten, das Volk geistig aufzubauen. Wir könnten das Buch so einteilen, die ersten 6 Kapitel handeln davon, vom Aufbau des Tempels. Und die restlichen Kapitel handeln davon, vom Aufbau des Volkes. Geistliche Erneuerung, geistlichen Aufbau. Wenn ihr Kapitel 8 hier lest, seht ihr, dass der Israel ein Mann Gottes war, ein Mann, der Gott vertraut hat bei dem Rückzug. Und Gott beschützt sie und bringt sie sicher nach Jerusalem zurück, nach 4 Monaten. Kapitel 7, Vers 10. Fangen wir in Vers 9 an. Des ersten Monats hat er den Abzug aus Babel festgesetzt und am ersten des fünften Monats kam er nach Jerusalem, weil die Hand seines Gottes über ihm war. Gott war mit ihm. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun, und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Das war seine Vision. Das Gesetz Gottes zu lehren. Den Menschen das Wort Gottes zu lehren, sie geistlich zu erneuern. Und das war notwendig, denn obwohl der Tempel gebaut war, gab es einige vom Volk und vor allem auch einige Oberste, einige Leiter, die Gottes Gebot übertreten hatten. Und sie haben begonnen, Mischehen einzugehen mit den heidnischen Völkern ringsum. Und Gott hat gesagt, das war was, was sie nicht tun sollten, weil diese Frauen von den anderen Völkern sie vom wahren Gott abbringen. Und das ist auch passiert, deswegen sind sie in die Verbannung gegangen, wenn das passiert ist. Sind Kompromisse eingegangen. Und Esra ist gebrochen darüber. Und ihr könnt das selber durchlesen, es ist ein schönes Bild. Esra identifiziert sich mit seinem Volk und er weint und er ist gebrochen. Und Gott benutzt das. Gott oder Esra, Gott durch Esra, Esra durch Gott, kann das Volk zur Umkehr bewegen. Und Gott überführt diese Leute und wir sehen, wie sie vor dem Herrn liegen und weinen über ihre Sünde. Sie tun Buße und wir sehen eine Erweckung, eine geistliche Erneuerung. Gottes Volk ist wieder zurück im verheißenen Land. Sie haben wieder einen Tempel und sie folgen Gott nach mit ganzem Herzen. Sind wieder ganz ihrem Gott hingegeben. Nächste Woche studieren wir weiter die Geschichte. Dritte Rückführung unter Nehemia und den Bau der Mauer. Das sind auch einige ganz tolle Lektionen drin. Ich denke, die wichtigste Lektion in diesem Buch ist, Gott ist souverän. Gott sitzt auf dem Thron. Er hat die Kontrolle. Aber er ist ein liebevoller König. Er meint es gut mit uns. Und wir sehen in dem Buch auch Menschen, die ihm hingegeben sind und die sich von ihm gebrauchen lassen. Und sie werden ein Teil dieses wunderbaren Werkes, das Gott vollbringen will. Und ich bete, dass auch wir solche Menschen sind. Die Teil von dem sind, was Gott tun will. Weil Gott will auch heute noch ein gutes Werk tun. Gott hat gute Pläne für uns. Er will was Neues aufbauen. Und wir dürfen Teil davon sein. Ich glaube, das Wort des Herrn an uns ist dasselbe Wort, was er durch den Propheten Haggai dem Volk Israel damals gesagt hat. Er hat gesagt, seid stark und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher an. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du mit uns bist. Und Herr, du kennst uns und wir kennen uns. Und du sagst selbst, dass wir nur irdene Gefäße sind. Wir sind nur Staub, wir sind schwach. Aber ich danke dir, dass wir in dir stark sein können. In dem, was Jesus getan hat. Durch das, was Jesus getan hat. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Und ich danke dir, dass wir in dieser Kraft vorangehen können und arbeiten können. Reich Gottes bauen können. Unsere Berufung erfüllen können, was immer das ist. Weil du mit uns bist gerade. Und das macht den ganzen Unterschied. Wer kann gegen uns sein, wenn du mit uns bist? Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der auf dem Thron sitzt. Und wie wunderbar und wie schön es ist zu wissen, Gott, dass du uns liebst und dass du es gut mit uns meinst, dass du eine Zukunft und eine Hoffnung hast. Es gibt uns Zuversicht, dass du auf dem Thron sitzt und dass du uns liebst. Unser Papa ist der König. Es ist gut zu wissen. Wir danken dir dafür. In diesem Namen.